Wir haben nämlich heute mal zum Aufwärmen keinen Kurztest, letzte Vorlesung, sondern so einen kleinen Denkanstoß, damit Sie da schon mal drüber nachdenken können, bevor wir das dann gleich in der Vorlesung besprechen. Ich habe hier eine App dabei für ein iPhone, die realisiert eine ganz kleine biomedizinische Funktion. Nennt sich Heart Fitness. Funktioniert so, dass man seinen Finger hinten auf die iPhone-Kamera legen kann. Wenn ich jetzt hier auf Measure gehe, dann geht das Licht an. Ich lege jetzt hier meinen Finger drauf. Und dann misst die was. Funktioniert nicht so richtig, wie ich das jetzt will. Es liegt natürlich daran, dass ich das jetzt so komisch halten muss hier. Und wenn man das dann in Ruhe hält und gut funktioniert, gibt es einem über die Smartphone-Kamera den Puls an. Schauen wir uns später ein bisschen genauer an, wie das funktioniert. Sie können sich ja in der Zwischenzeit schon mal überlegen, wie Sie das implementieren würden und wie Sie es validieren würden, wenn Sie so eine App schreiben würden. Aber wir gucken es uns später, wie gesagt, genauer an. Gut, bis dahin nochmal eine kurze Zusammenfassung von der letzten Vorlesung und ein paar Inhalte in der Klassifikation, die ich noch ansprechen möchte. Ich möchte, wie gesagt, nicht die gesamten Klassifikationsunterlagen durchnehmen. Ich denke, das ist für die Prüfung nicht wichtig und für Verständnis der biomedizinischen Signalanalyse, für das Verständnis ist es nur wichtig, dass es diesen Vorgang eben gibt, um dann zum Beispiel pathologische von physiologischen Fällen unterscheiden zu können. Wir haben das letzte Mal die Pipeline der Mustererkennung besprochen. Hat also schön angefangen mit so einem Weltkugelsymbol, das heißt, wir haben irgendwelche Informationen über Vorgänge der realen Welt. Und dann Sensoren, um diese reale Welt quasi in Daten abzubilden. Haben dann eine Merkmalsberechnung, schlussendlich eine Klassifikation. Und das lässt sich wunderschön darauf abbilden, was wir in der Vorlesung besprochen haben. Wir haben im ersten Teil der Vorlesung besprochen, wie sich biomedizinische Signale überhaupt generieren, um zu verstehen, welche Signaleigenschaften es gibt und was denn wichtig sein könnte in der nachfolgenden Analyse. Wir haben uns dann die Messung angesehen, um auch zu verstehen, was denn vielleicht bei der Messung von Signalen durch Sensoren passiert. Ich kann nicht die ganze Welt abbilden, ich kann nicht alle Informationen in digitale Systeme holen, sondern ich verliere Informationen durch Abtastung, ich verliere Informationen dadurch, dass zum Beispiel biomedizinische Elektroden, Silber-Silber-Chlorid-Elektroden zum Beispiel, eine Übertragungsfunktion haben. Das heißt, da verliere ich gewisse Frequenzanteile eines Signals. Das war der Teil Messung. Und dann haben wir uns in dem großen Rattenschwanz der Mustererkennung, wie er hier dasteht, die Analyse von Signalen genauer angeschaut, haben uns hier in der Vorverarbeitung Filter und Wavelets angesehen. Haben uns auch darüber unterhalten, wie wir die Signale so zerlegen können, dass sie vielleicht in kleineren Häppchen für die Merkmalsberechnung besser geeignet sind. Also Ereigniserkennung. Beziehungsweise, wie es halt auch heißt, Segmentierung. Dann können wir aus dem Signal Merkmale berechnen. Merkmalsberechnung hieß bei uns Wellenformanalyse, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, Merkmale zu berechnen. Und am Schluss dann natürlich Klassifikation. Denn wenn wir die Merkmale aus den Signalen, die wir digital vorliegen haben, berechnet haben, sind wir relativ einfach in der Lage, auch Entscheidungssysteme zu bauen, die automatisiert dann ein neues biomedizinisches Signal, was ich in einer Studie messe oder was ich an den Patienten messe, dann in bestimmte Fälle einzuteilen. Nämlich zum Beispiel, liegt da ein gesunder Herzschlag vor oder liegt da ein pathologischer Herzschlag vor. Wir haben uns auch noch ein bisschen mit ein paar Grundlagen, theoretischen Dingen der Mustererkennung beschäftigt. Ich werde heute auch noch ein paar Formeln vorstellen, die in dem Zusammenhang wichtig sind, die man auf jeden Fall parat haben sollte, auch wenn man entsprechende Vertiefungsvorlesungen nicht hört. Für den oder für die, die es interessiert, kann ich nur empfehlen, dann in die entsprechenden Vertiefungsvorlesungen zu gehen, um die mathematischen Zusammenhänge und auch die Klassifikationsalgorithmen, die es da gibt, genauer zu verstehen. Gut, gibt es zu dem Zusammenfassungsteil erstmal noch Fragen? Wenn nicht, dann muss ich hier einschalten. Dann gucken wir uns noch ein paar Zusammenhänge an, die, wie gesagt, denke ich, im Rahmen der Entscheidungstheorie wichtig sind. Sie können sich dann die entsprechenden Folien, die wir jetzt noch durchsprechen, markieren. Alles andere aus der Mustererkennung wird auch nicht prüfungsrelevant sein. Kurz zur Notation. Wir haben in der Mustererkennung immer irgendwie geartet einen Merkmalsvektor in D-Dimensionen. Das heißt, jede einzelne Dimension ist eine Messgröße, ein Merkmal, was wir in diesem Vektor speichern, um dann eben Informationen über unsere verschiedenen Objekte zu haben. Also jeder einzelne Merkmalsvektor gehört dann zu einem Objekt, das ich messe. Kann zum Beispiel eine Messung eines Herzschlags, eines QRS-Komplexes realisieren mit 4 Merkmalen, wie es Cox und Kollegen in dem entsprechenden Entscheidungssystem realisiert haben. Ich habe dann zu jedem Merkmalsvektor, zu jedem Objekt, was ich messe, zu jedem Herzschlag zum Beispiel, eine Klassennummer assoziiert. Das kann plus 1, minus 1 sein, wenn es darum geht, einfach 2 Klassen zu haben, gut und schlecht, gesund und abnormal. Das können auch mehrere Klassen sein, wie zum Beispiel die Unterscheidung von Herzschlägen der pathologischen Fälle in die verschiedenen Unterklassen, zum Beispiel Bradykardie, also verlangsamter Herzschlag, oder PVC, also Premature Ventricular Contraction. Wir haben dann wichtig in der Notation und in den Messgrößen, die wir brauchen, die a priori Wahrscheinlichkeit einer Klasse, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, eine bestimmte Klasse zu beobachten. Bei ungesunden Herzschlägen ist diese Wahrscheinlichkeit natürlich hoffentlich geringer als für die gesunden Herzschläge. Aber das ist ein Zahlenwert, den wir in die Entscheidungstheorie mit einbauen müssen. Wir haben dann P von X, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Merkmalsvektor überhaupt auftritt. Also ich habe eine bestimmte Messung, eine bestimmte Realisierung eines Merkmalsvektors, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit assoziiert ist. Und dann habe ich die ganzen Verbunddichten, P von x und y, das ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsdichte, zwei Beobachtungen gleichzeitig durchzuführen. Dann habe ich noch eine bedingte Wahrscheinlichkeit der Klasse und eine a posteriori Wahrscheinlichkeit, die auch als posterior bezeichnet wird. Das heißt immer P von x gegeben y, beziehungsweise P von y gegeben x. Das heißt, ich halte quasi ein bestimmtes y fest, in dem oberen Fall P von x gegeben y. Ich weiß, ich beobachte eine bestimmte Klasse, eine bestimmte Objektzugehörigkeit und gucke mir dann an, wie ist denn die Wahrscheinlichkeitsverteilung aller gemessener, aller möglichen Merkmalsvektoren für diese Klasse. Und dann ist es natürlich wichtig für die Zusammenhänge der Mustererkennung, dass ich an diese Messgrößen herankomme. Das heißt, ich muss diese Parameter, vor allem PY, P von X und P von X gegeben Y, das sind diejenigen, die ich in der Mustererkennung brauche, in irgendeiner Art und Weise fassbar machen. Das heißt, ich muss die schätzen. Und in dem Zusammenhang sage ich immer, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber zwei Hauptmöglichkeiten. Was ist denn eine Möglichkeit, an zum Beispiel P von Y zu kommen, was auch wie hoch die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Klasse zu beobachten, genannt werden kann? Wie kann ich P von Y in Zahlen darstellen? Sagen wir mal, ich möchte in Zahlen darstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen irgendwie gearteten pathologischen Herzschlag zu beobachten und im Gegensatz dazu die Wahrscheinlichkeit, einen gesunden Herzschlag zu beobachten. Ich habe es schon gehört, glaube ich, laut. Irgendjemand hat ein Wort mit Z gesagt. Achso, da war noch Frühstück im Mund. Okay. Genau. Zählen ist eine Möglichkeit. Das heißt, ich muss mir eine Datenbank anlegen mit sehr vielen Herzschlägen, mit einer breiten Streuung der menschlichen Bevölkerung, denn ich möchte ja alle Eventualitäten mit einbinden. Und dann zähle ich einfach. Dann brauche ich einen Arzt, der sagt mir, das war ein pathologischer Herzschlag, das war ein gesunder Herzschlag. Und dann komme ich am Ende mit irgendeiner Zahl raus. Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist natürlich 1, wie wir es aus der Stochastiktheorie kennen. Und dann kann zum Beispiel so ein Wert rauskommen, wie dass die Wahrscheinlichkeit für gesunde Herzschläge 0,9 ist und die Wahrscheinlichkeit für pathologische Herzschläge 0,1. Ein Beispiel. Und genauso kann ich auch mit den anderen Messgrößen vorgehen. Also ich kann zählen, dafür brauche ich aber Daten und meistens Expertenwissen. Und die andere Möglichkeit, um überhaupt mal diese Messgrößen in den Computer, in ein Erkennungssystem einzuspeisen, ist zu schätzen. Man kann eine repräsentative Stichprobe ziehen und anhand der messen und das dann extrapolieren. Oder man kann einfach mal schätzen und sagen, ich schätze jetzt mal, das ist das, was ich gerade gemacht habe, um auf die Zahlen zu kommen, die ich gesagt habe. Ich schätze jetzt mal, 90% aller Herzschläge sind normal, kann ich irgendwie als normal befinden, und 10% aller Herzschläge sind abnormal. Aber ich muss irgendwie an diese Klassen, an diese Messgrößen herankommen. Diese kontinuierliche Dichtefunktion Pfx von y wird in der Mustererkennung meistens durch eine repräsentative Stichprobe ermittelt. Das heißt, wir nehmen sehr viele Daten auf und sehen uns dann an, gegeben, dass ich weiß, welche Klasse vorliegt, wie ist denn die Verteilung der möglichen Messgrößen in dieser Dichtefunktion. Und dann gibt es eben noch andere Schätzverfahren, die dann, wie gesagt, in der Vorlesung Mustererkennung oder in den entsprechenden Einstiegsvorlesungen drankommen. Jackknife, Bootstrapping, Parsen, das sind alles mathematische Möglichkeiten, um die Schätzung reliabler zu machen und um dafür zu sorgen, dass mein System besser funktioniert. Aber da braucht man jetzt mal hier nur die Schlagworte nennen. Wenn Sie das irgendwann mal brauchen sollten, denken Sie daran, es gibt die Verfahren und schauen das in der entsprechenden einschlägigen Literatur nach. Wichtig im Zusammenhang der Mustererkennung ist die Bayes-Regel. Jemand, der sich die mathematische Theorie dazu anschaut, kennt die im Schlaf. Das heißt, ich kann die Verbunddichte Px und Y zerlegen in entweder die Prior Probability multipliziert mit der bedingten Probability Density Function oder in die in P von X, was auch als Evidence, als Beweislast, Beweiskraft benannt wird, multipliziert mit der Posterior Probability. Aber diese Formel wird sich vor allem zunutze gemacht, um Entscheidungssysteme zu etablieren. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, das ist in der Stochastik hinreichend erklärt worden, wie die Zusammenhänge dieser Formel sind. Wir wissen einfach nur, wir können diese bedingte Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise die Verbunddichte, die hier oben steht, zerlegen in diese beiden Möglichkeiten. Und im Folgenden, wenn wir die Verbunddichte gar nicht weiter betrachten, weil die zu ermitteln sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, wir sehen uns jetzt nur an, was wir mit diesen vier Termen hier auf der rechten Seite anfangen können. Die können wir natürlich umstellen. Und was wir eigentlich hier haben wollen, ist dieser Term hier, nämlich die Posterior Probability. Denn mithilfe der Posterior Probability kann ich sagen, ich habe einen gemessenen Merkmalsvektor x. Und schauen wir jetzt an, was ist denn gegeben dieser Dichtefunktion, gegeben dieser Posterior Probability, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein y in dieser Beobachtung drinstecken habe, versteckt habe. Das y ist ja an der Stelle unbekannt, das x ist bekannt. Und mit Hilfe dieser Posterior Probability, wenn ich die denn weiß, kann ich dann einen bestimmten Messwert einer Klasse zuordnen. Das heißt, es kommt ein neuer Herzschlag rein, ich messe den, ich zerlege den in Merkmale und sage dann wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit 0,6 ein normaler Herzschlag. Das heißt, wir lösen die Gleichung von Bayes nach der Posterior Probability auf. Das ist natürlich eine ganz einfache mathematische Operation, die ganz oben steht. Dann gibt es ein paar Tricks. Wir können hier eine Operation namens Marginalisierung anwenden. Das heißt, wir multiplizieren einfach wir summieren über alle Fälle, die möglich sind, auf. Schauen wir uns jetzt nicht genauer an, was da passiert. Wir brauchen auch diese Herleitung nicht im Detail verstehen. Ich möchte nur die einzelnen Schritte mal kurz darstellen und können dann eben mit Hilfe dieser Marginalisierung erreichen, dass wir hier wieder eine Verbunddichte einer anderen Funktion von y haben. Deswegen steht hier y als y', weil wir y quasi unabhängig von dem oberen y, von der oberen Klasse beobachten müssen. Dann können wir hier unten wieder den gleichen Trick anwenden mit der Bayes-Formel. Das heißt, wir setzen für p von x und y für die Verbunddichte eben die Prior Probability multipliziert mit der Verbunddichte für die Klasse ein und haben dann eine Formel, die wir im Folgenden, also hier unten, im Folgenden weiterverwenden können. Wenn wir jetzt nämlich wissen wollen, welche Klasse ist denn die wahrscheinlichste der Beobachtung, dann können wir uns hier angucken, ist klar, für die vorhandene Posterior Probability ist es diejenige, die den höchsten Wert für y ausspuckt. Was ich gerade gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein abnormaler Herzschlag war, ist 0,4. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein normaler Herzschlag war, ist 0,6, gegeben einer bestimmten Messung x. Und gegeben dieser uns dann bekannten Posterior Probability. Und dann entscheiden wir uns natürlich in dem Fall dafür, dass wir einen gesunden Herzschlag beobachtet haben, weil der eben die höhere Posterior Probability hat. Wir können jetzt hier wieder genau die gleichen Rechenschritte durchführen. Das heißt, wir setzen nach der Formel von Bayes ein. Wenn wir über y maximieren, dann fällt uns dieser Term hier raus, weil der keinen y enthält. Das heißt, er spielt für die Lage dieses Zufallsvektors keine Rolle. Dementsprechend können wir den vernachlässigen, was in diesem Schritt hier passiert. Und dann wird etwas durchgeführt, was erst auf den ersten Blick ein bisschen willkürlich aussieht. Das wird nämlich hier logarithmiert und dann nach den Logarithmenregeln die Multiplikation in eine Addition zerlegt. Das wird gemacht hauptsächlich, der Hauptgrund dafür ist, dass die Werte, die ich hier bei dieser Multiplikation annehmen kann, sehr, sehr klein werden können. Gerade wenn ich sehr viele, mehrere Klassen beobachte, dann können die Prior Probabilities und vor allem die bedingten Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr klein werden. Also Zahlenwerte von 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 8 annehmen. Und wenn ich dann zwei kleine Zahlenwerte miteinander multipliziere, werden die natürlich noch kleiner. Das heißt, ich kann an die numerische Stabilität eines Systems stoßen. Das hat einfach was zu tun mit der Kodierung von Zahlen in digitalen Systemen. Wenn ich das hingegen logarithmiere, dann umgehe ich dieses Problem ein bisschen, habe aber die gleichen mathematischen Voraussetzungen. Der Logarithmus ist eine stetige Funktion. Das heißt, was mir quasi einfach gesagt hier oben den größten Wert ausspuckt, spuckt mir auch hier unten den größten Wert aus. Aber es ist eben numerisch stabiler, deswegen wird es meistens mit dieser Formel operiert. Ja, und das war es schon im Großen und Ganzen. Was wir also tun wollen, ist eine Modellierung der Posterior Probability. Und wir entscheiden uns dann eben für die Klasse mit der höheren Posterior Probability, also mit der, für die Klasse, die diese Maximierungsfunktion für y dann den höheren Wert liefert. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können diesen Posterior eben entweder generativ modellieren oder diskriminativ modellieren. Generativ heißt, ich modelliere und schätze den Posterior direkt. Diskriminativ bedeutet, dass ich den Posterior eben über diese Zerlegung, die wir gerade gezeigt haben, nämlich über die Logarithmierung von der Prior Probability und von der bedingten Wahrscheinlichkeit, eine Klasse zu beobachten, durchführen. Im oberen Fall müssen wir natürlich hier eine Aussage über den Posterior direkt treffen. Im unteren Fall können wir Messgrößen schätzen, die uns einfacher zugänglich sind. Das ist der Vorteil von der diskriminativen Modellierung. Deswegen sind sehr, sehr viele Mustererkennungsverfahren diskriminativ. An der Stelle möchte ich, wie gesagt, mit Mustererkennung enden. Es kommen noch einige Beispiele für Klassifikatoren. Das können Sie sich anschauen. Ist nicht prüfungsrelevant, aber falls Sie es irgendwo brauchen, haben Sie zumindest ein bisschen einen Startpunkt, wo Sie in der Literatur nachschauen können, nach Klassifikationsverfahren. Was ich Ihnen zusammengetragen habe an Klassifikatoren, sind auf jeden Fall die, die momentan in der Forschung, in der Anwendung die häufigst eingesetzten sind. Also wenn Sie die Stichworte nachschauen, beziehungsweise sich Implementierungen für diese Klassifikatoren, die ich da zusammengestellt habe, suchen, sind das diejenigen, mit denen Sie auch in der Evaluation in der Wissenschaft, falls Sie da Auswertungen durchführen, gut durchkommen. Gut, gibt es zu dem Bereich Mustererkennung noch Fragen? Gut, dann, ich weiß nicht, ob noch ein Masterstudent anwesend ist. Wir haben aktuell noch eine sehr interessante Masterarbeit bekommen von Adidas, wo es um Event Detection für Spielsportarten geht. Wer weiß, in welchen Feldern Adidas aktiv ist, weiß natürlich auch, um welche Spielsportart es sich handelt. Eine sehr, sehr spannende Masterarbeit. Falls Sie jemanden kennen, der in dem Bereich der Signalanalyse Masterarbeiten sucht, beziehungsweise Sie selbst gerade am Suchen sind, gilt auch fürs Video, wer das sieht, kann sich sehr gern bei uns melden und denke ich, eine sehr, sehr spannende Arbeit bekommen, die auch für die zukünftige Anwendung sehr viel Relevanz haben kann. Dann noch ein weiterer Hinweis. Ich führe mit ein paar Kollegen aus München und Stuttgart einen Kurs an der Ferienakademie durch. Die Ferienakademie wird seit sehr vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart und mit der TU München durchgeführt, im Sarntal. Da gehen wir 2 Wochen in Klausur, gehen in sehr, sehr nette Gasthöfe im Sarntal. Ist wunderschön, war ich selbst als Student. Und bilden uns weiter über bestimmte aktuelle Themen der Wissenschaft. In dem Fall wird es um Smart Clothing Amplified Intelligence gehen. Und ein Beispiel davon habe ich gestern auf einem Kongress in München gesehen. Jetzt habe ich es leider zugemacht. Ich zeige es Ihnen mal kurz. Das ist diese Skibrille, die werden wir im Rahmen dieses Seminars einsetzen. Die schaut erstmal wie eine ganz normale Skibrille aus, hat allerdings dieses Gerät eingebaut. Das ist ein Heads-Up-Display, das heißt nicht Kopf nach oben, sondern das heißt tatsächlich Informationen in den aktuellen Ablauf, in den aktuellen sportlichen Vorgang, in dem Fall natürlich Skifahren oder Snowboarden, eingeblendet. Da kann man eine Android-App dafür schreiben, die solche Informationen anzeigt. Und Sowas werden wir im Rahmen des Seminars einsetzen, um Amplified Intelligence in Kleidung und Equipment darzustellen. Und natürlich Sensortechnologie und Interface-Technologie, die es eben ja, heute in der Anwendung gibt. Der Kollege aus München, der Bernd Brügge, ist auch mit Google sehr stark affiliated. Das heißt, wenn es bis dahin diese Google Glasses gibt, die momentan so gehypt werden in den Medien, werden wir in dem Seminar auch haben. Wenn Sie da Interesse haben, bitte bewerben Sie sich. Gut, die Wiederholung brauchen wir jetzt nicht machen. Ich denke, das ist hinreichend besprochen worden jetzt. Wir werden uns jetzt noch ein paar Beispielstudien anschauen. Und als erstes wollen wir uns mal anschauen, wie dieses Beispiel, was ich Ihnen vorhin mitgebracht habe, nämlich die Erkennung von Herzrate per Handy-App, denn genau funktioniert. Das ist veröffentlicht worden in einem sehr guten Journal der IEEE, Transactions on Biomedical Engineering. Schön. Damit Sie mal sehen, wie sowas funktioniert und wie man sowas implementieren kann, bitte ich Sie jetzt einfach mal in den nächsten, ja, 10 Minuten den Abstract zu lesen. Das Abstract ist das schwarz fettgedruckte oben links. Felix, gib dir noch 3, warte. Und die Methode, das reicht erstmal. Abstract und Methode. Dass er es so einigermaßen verstanden hat, was da gemacht wird, um die Herzrate zu extrahieren. Was ich mit den Papers so ein bisschen motivieren will, ist, natürlich ist das keine Applikation, die die großen biomedizinischen Wert hat, aber ich möchte damit so ein bisschen motivieren, wie man mit einer sehr einfachen Idee einen sehr, sehr guten Impact und sehr, sehr gute Aussichten für die zukünftige Anwendung auch darstellen kann. Natürlich ist das jetzt mit dem Smartphone ein bisschen konstruiert, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man aus diesen Erkenntnissen einen Sensor baut, der genau auf diesem Prinzip, das hier dargestellt ist, funktioniert. Und dann hat man ein Patent, was eventuell auch Geld abwirft und mit dem man natürlich dann auch eine biomedizinisch sinnvolle Applikation bedienen kann. Wenn Sie sich das anschauen, dieser Christopher G. Scully, Student Member, hat seine Masterarbeit über dieses Projekt geschrieben. Und dieses Paper wird jetzt eigentlich nur noch als das 2012 Scully Paper zitiert. Das heißt, der hat zumindest in dieser Anwendungswelt natürlich schon einen ganz guten Impact gehabt. Welche 3 Parameter können die aus dem Signal extrahieren? Das steht im Abstract. Einen. Sauerstoffgehalt im Blut. Noch einen. Herzratenvariabilität und dann natürlich auch, was kann ich daraus ableiten, aus dem Abstand zwischen den Herzzacken? Die Herzrate, richtig. Und der dritte? Da oben? Die Atemfrequenz, genau. Also das mit den Herzzacken ist so ein bisschen, das ist fast richtig. Natürlich können Sie die Herzrate und die Herzratenvariabilität aus Ihrer Applikation, also aus Ihrer Anwendung herauslesen, aber nicht aus den Herzzacken, aus den R-Peaks. Die sind zwar aufgenommen worden, es steht in der Methode drin, dass ein 5-Kanal-EKG verwendet worden ist. Das ist allerdings nur dazu verwendet, um die entsprechende Ground Truth zu generieren, gegen das das System, was hier gebaut wird, verglichen wird. Das ist ganz wichtig, auch für Ihre eigenen Bachelor- und Masterarbeiten. Sie müssen sich immer überlegen, wie kann ich denn mein System, was ich baue, meine Applikation, meine Systematik gegen das Vorhandene testen. Und da ist das Vorhandene, der Goldstandard, einfach die EKG-Messung. Und dagegen wird quasi diese Applikation zur Messung der Herzrate aus dem Videosignal dann getestet. Und genauso brauche ich natürlich Ground Truth, also Goldstandard, für die Sauerstoffsättigung. Das heißt, da werden etablierte Sensoren verwendet, und für die Atemfrequenz, weshalb da eine Metronomatmung verwendet worden ist, um dann eben sagen zu können, wie gut das System tatsächlich funktioniert. Und wie gut es funktioniert, steht dann in den Ergebnissen, in den Results. Das können Sie selber mal anschauen. Wer kann ein paar Worte zusammenfassen, wie die Extraktion der Herzrate aus dem Videosignal, das da aufgenommen wird, ja funktioniert? Ganz einfach. Aber übrigens gleichzeitig eine Schwachstelle des Papers. Ich lese sie mir vor. Das steht unter Methode B, Parameter Extraction. For experiments assessing the heart rate variability and respiration rate, only the green band from the RGB video recordings was used. A 50 by 50 pixel average of a region on the green video signal at each frame was made for the green band. This signal is from here on referred to as green. Und dann wurden custom peak-to-peak detection algorithms verwendet, um dann eben die Peaks in diesem Signal zu finden und dann auch die Herzrate zu etablieren. In dem, was ich gerade vorgelesen habe, was ist eine Schwäche des Papers? Da fehlt eine Information. Und in einem wissenschaftlichen Beitrag, in der Masterarbeit, in der Bachelorarbeit, sollten Sie den Leser in die Lage versetzen, Ihr Experiment, Ihre Erhebungen komplett nachzuvollziehen. Es gibt da auch Standards von der DFG, Deutschen Forschungsgemeinschaft, zur Datensicherheit zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie am Lehrstuhl Ihre Arbeit, wenn Sie bei uns am Lehrstuhl Ihre Arbeit abgeben, müssen Sie die Daten und die Implementierung mit abgeben, damit das, was Sie da getan haben, auch nachvollziehbar ist. Und solche wissenschaftlichen Beiträge werden auch ganz gerne mal von der Community angezweifelt. Das heißt, es gibt dann Leute, die schreiben dann an das Journal, Leute, ich habe das versucht nachzuvollziehen, funktioniert bei mir nicht. Die Autoren sollen sich doch bitte mal dazu äußern, sollen dazu mal Stellung beziehen. Das ist jetzt hier in dem Fall nur ein ganz kleiner Informationsfehler. Welcher ist es? Nee, das finde ich okay. Also grün ist eben für den Rotanteil im Blut einfach in dem Fall eine gute Messung, eine gute Messgröße. Nee, das Problem ist ein anderes. Ja? Das kann man nicht nachvollziehen. Ne? Das heißt, es könnte ja in dem Videosignal links oben sein, es könnte in der Mitte sein, das ist das, was ich vermute. Das ist nur eine Kleinigkeit. Aber es ist wichtig, wenn ich das jetzt implementieren wollen würde, fehlt diese Information, um das komplett nachzuvollziehen. Und dementsprechend kann man das Paper auch noch ein Stückchen besser machen. Aber das ist eben den Reviewern und dem Chef von dieser Arbeitsgruppe, dem Herrn John, nicht aufgefallen. Das heißt, da ist ihm wohl eine kleine Information dann durch die Lappen gerutscht. Aber wie ich denke, ein schönes Beispiel, wie man aus einer Masterarbeit, aus einem relativ einfachen Idee, eine ganz saubere wissenschaftliche Evaluierung machen kann, die dann eben auch in einem hochrangigen Journal, wie es eben dieses IEEE Transactions on Biomedical Engineering ist, veröffentlichen kann. Und bei uns in der Gruppe versuchen wir auch, und haben das eigentlich bisher fast immer erfolgreich geschafft, jede studentische Arbeit auch zu veröffentlichen. Wenn es nicht auf einem, in einem Journal funktioniert, meistens ist es bei den Bachelorarbeiten so, dass die vom Umfang her ein bisschen zu wenig Impact haben für ein Journal. Da gibt es Ausnahmen, aber meistens ist es so. Dann versuchen wir zumindest die Beiträge, die Ideen auf Konferenzen unterzubringen. Und dazu habe ich Ihnen auch schon mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, nämlich die Klassifikation von Herzschlägen mit einem Android-Gerät. Da hat jemand eine Applikation implementiert, die das hier realisiert. Das heißt, wir haben fortlaufend die Messung von EKG-Daten wireless in ein Android-Gerät gestreamt und haben dann eben anhand von Methoden, die Sie in der Vorlesung auch kennengelernt haben, also Pan-Tompkins-Algorithmus, Template-Matching, hier Dinge wie die Herzrate, Herzratenvariabilität und andere Informationen extrahiert, die man aus so einem EKG-Signal standardmäßig extrahieren kann. Solche Applikationen gibt es viele. Was ist neu an dieser Applikation? Neu ist, dass wir hier nicht nur die Herzschläge detektieren in Echtzeit, wie sie reinkommen, sondern dass wir auch eine Klassifikation vornehmen in Grün, nämlich das war ein normaler Herzschlag, und Rot, hier ist irgendwas abnormal. Und dann ist auch wieder die Frage, wie würden Sie da vorgehen, wenn Sie das implementieren würden? Das ist jetzt leider schon gemacht worden. Das heißt, wir wissen schon, wie es funktioniert. Wir können entweder Live-Daten aufnehmen mit unserer Shimmer-Anwendung. Das heißt, das ist so ein mobil, das ist dieser mobile Sensorknoten, mit dem wir auch EKG-Daten aufnehmen können. Alternativ können auch Daten aus einer Datenbank verwendet werden. Das heißt, wir können auch einen Patienten vermessen und dann seine Daten mit Hilfe dieser Applikation untersuchen. Das ist allerdings natürlich nicht der Anwendungsfall. Der Anwendungsfall ist, dass ich einen Patienten oder einen Sportler kontinuierlich die EKG-Daten abnehme und dann nachsehe, ist denn da irgendwo eine Serie von zum Beispiel Ectopic Beats, die dann dazu führen, dass ich diesen Menschen vielleicht zum Arzt schicken sollte. Oder dass ich jemanden, der gerade Hochleistung bringt, auf dem Fußballplatz vielleicht eher auswechseln sollte, weil der nicht mehr die Leistung bringen kann, wie er sie bringen soll, wenn er zum Beispiel eine Episode von Tachykardie hat, also von erhöhter Herzfrequenz, von pathologisch erhöhter Herzfrequenz. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben Sensormessungen verwendet. Wir haben erstmal eine Vorverarbeitungsmethode verwendet, nämlich eine QRS-Detektion basierend auf dem Pan-Tompkins-Algorithmus, allerdings angepasst auf unsere Samplingrate, auf unsere Samplingfrequenz. Wir haben dann Templates aus dem Signal generiert, die adaptiert sind auf den einzelnen Nutzer. Das heißt, das funktioniert ohne Neutraining für beliebige Nutzer des Systems. Haben dann Merkmale extrahiert aus dem Signal. Wir haben dazu die Cox-Merkmale verwendet. Wir haben allerdings noch viele andere mehr Merkmale verwendet und haben dann eine EKG-Klassifikation dieser einzelnen Herzschläge durchgeführt, basierend auf einem anderen Paper, basierend auf Krastefa und Jakova Paper, die allerdings genau diesen mobilen Anwendungsfall nie realisiert haben. Das heißt, wir waren jetzt mit dieser Applikation die Ersten, die so eine mobile Überwachungsfunktion in Echtzeit implementiert auf einem Smartphone realisiert haben. Und das Ganze dann eben untergebracht haben auf einer Konferenz der IEEE, der EMBC, also der Engineering in Medicine and Biology Society Konferenz, die letztes Jahr in San Diego war. Und auch hier wieder natürlich eine einfache Beispielstudie, die ich Ihnen auch mitgebracht habe. Steht auch im Studon. Ich habe es Ihnen nochmal ausgedruckt, damit Sie sich das mal anschauen können, wie da vorgegangen worden ist, falls Sie es interessiert. Aber nicht prüfungsrelevant, das heißt, kommt sicherlich so nicht in der Prüfung dran. Bitte schön. Wie gesagt, das können Sie sich zu Hause mal anschauen, wie da vorgegangen worden ist. Insgesamt werden Sie sehr viele Methoden wiedererkennen, weil wir alles in dieser Vorlesung besprochen haben, was hier vorkommt. Der Kollege hat natürlich auch die Vorlesung gehört und hat dann daraus seine eigene Idee generiert, wie er da eine Applikation schreiben kann und dann auch ein Paper schreiben kann, was auf der Konferenz angenommen wird. Für Sie als Information, es ist so, dass Studenten, die eigene Beiträge auf Konferenzen, auf renommierten Konferenzen unterbringen, von der Universität gefördert werden. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie das schaffen, da angenommen zu werden, auch keine Reisekosten oder den Großteil der Reisekosten nicht selber zahlen. Ein kleiner Teil bleibt bei Ihnen, um noch so eine gewisse Hürde zu haben, aber Sie werden da, Sie haben sehr gute Chancen, da gefördert zu werden und dann auch so eine wissenschaftliche Konferenz besuchen zu können, mit einem eigenen Beitrag. Und wie gesagt, bei uns in der Gruppe versuchen wir eben, jede studentische Arbeit auch mit so einem Beitrag irgendwo unterzubringen. Gut. Ich hoffe, ich habe mit den zwei Papers ein bisschen motivieren können, wie man mit schönen Ideen saubere wissenschaftliche Evaluationen durchführen kann. Gibt es dazu Fragen von Ihnen noch? Dann möchten wir am Ende noch ein paar Fragen von Ihnen zur Prüfung zulassen. Das heißt, wir werden, falls Sie was mitgebracht haben, falls Sie was vorbereitet haben, noch Ihre Informationen Ihre Fragen zur Prüfung beantworten. Wir werden die auch mitschreiben und ins Studon-Forum stellen, damit alle, die an der Prüfung teilnehmen, die gleichen Informationen dann noch haben für die Prüfung. Ich kann Sie dann nur einladen, wenn Ihnen noch was kommt, im Zuge der Prüfungsvorbereitung auch in das Forum zu schreiben. Wir werden dort die Fragen beantworten. Wir werden auch Fragen, die Sie dann persönlich stellen, immer über die Plattform beantworten, damit auch alle das gleiche wissen und alle die gleichen Informationen haben. Gut, das werden meine zwei Teammitglieder durchführen. Ich muss leider zu einem Seminar. Ich hoffe, Ihnen hat die Vorlesung gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe auch wieder einiges gelernt. Falls Sie dann wieder zu uns kommen oder schon sich bei uns angemeldet haben für eine Bachelor- oder für eine Masterarbeit, freue ich mich sehr. Ich denke, Sie sind hervorragend ausgebildet, um viele von den Themen angehen zu können, die wir in der täglichen Forschung angehen. Und ja, würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Vielen Dank.